Herzlich willkommen zum Westlotto Spielstudio. In jeder Folge hören Sie hier eine Glücksspielpersönlichkeit. Wer das ist, wissen Sie zum Start der Folge genauso wenig wie unser Gastgeber Axel Weber. Aus einer Branchenliste wurde ein Gast ausgewählt. Bringen Sie in Erfahrung, wer das ist. Viel Spaß beim Hören. Und nun, los geht's.
Spielstudio, der Westlotto Glücksspiel-Podcast mit Axel Weber.
Und ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Spielstudio, unserem Podcast aus der Glücksspielbranche und natürlich durchgeführt von Westlotto. Spaß und Spannung sind ja ganz wichtige Begriffe für Glücksspiel. Und Spaß und Spannung ist vielleicht auch das Motto heute, wie das Motto jeder Folge ist, denn ich habe hoffentlich Spaß mit meinem Gast in der Unterhaltung. Und spannend ist es im Mindesten, bis wir wissen, wer es ist, weil das wissen wir ja noch nicht. Und deswegen lüften wir doch jetzt erstmal dieses Geheimnis.
Hans-Jörg Höltgemeier. Unser heutiger Gast engagiert sich ehrenamtlich in der Erforschung des digitalen Wandels. Er ist regelmäßiger Gast in seinem hauseigenen Podcast und feiert im September ein rundes Jubiläum. Hans-Jörg Höltgemeier ist seit 2005 Vorstand der Deutschen Klassenlotterie Berlin und prägt in dieser Rolle nicht nur die Berliner Lotterielandschaft entscheidend. Er hat auch europaweit Spuren hinterlassen, viele Jahre lang als Präsident von European Lotteries, dem Dachverband der staatlichen Lotterien, und heute als dessen Ehrenpräsident. Er sagt, ein Lottoladen ist nicht nur der Ort, an dem man seinen Schein abgibt. Es ist ein Ort der Begegnung, an dem man sich austauscht und im Notfall sogar Hilfe findet. Für ihn steht fest, gerade in einer zunehmend digitalen Welt brauchen wir Orte mit Herz und Anbieter mit Haltung, Transparenz, Sicherheit und Verantwortung. Willkommen im Westlotto-Spielstudio, Hans-Jörg Höltgemeier, Vorstand der Deutschen Klassenlotterie Berlin.
Und Sie, lieber Herr Höltgemeier, begrüße ich ganz herzlich. Willkommen.
Hallo, Herr Weber, schön, Sie zu hören.
Ja, die Freude ist ganz auf meiner Seite, denn Sie sind einer derjenigen aus der Glücksspielbranche, noch bevor ich da selber hingekommen bin, den ich da schon kannte. Erinnern Sie sich noch daran?
Ja, da ich mittlerweile der Dienstälteste bin, also Dienstälteste Lottochef bin, habe ich ganz, ganz viele kommen sehen und ein paar auch schon wieder gehen sehen.
Ja, ich gehöre aber noch zu denen, die noch da sind. Und
das freut mich.
Ja, freut mich auch. Schön, dass Sie heute mein Gast sind. Ich starte mal mit einer Frage, die man ja, glaube ich, einem Lottochef so vielleicht gar nicht stellen sollte. Was ist denn Ihr beliebtestes Glücksspiel?
Ja, muss ich ja jetzt mit Lotto beantworten. Tatsächlich bin ich, nicht erst seit ich Lotto-Mensch bin, kein ganz großer Glücksspieler. Also ich habe da ein distanziertes Verhältnis und von daher, bei uns zu Hause werden mehr Gesellschaftsspiele gespielt. Ich bin aber ansonsten neben dem Lotto, was ich jetzt natürlich beruflich sehr spannend finde, in wenigen Glücksspielen so zu Hause, dass ich irgendwo großartig registriert wäre und regelmäßig spielen würde.
Das ist spannend, dass Sie das sagen, weil viele meiner Gäste antworten tatsächlich und sie geben hinterher zu, nicht weil sie mir einen Gefallen tun wollen, ich spiele am liebsten Lotto. Jetzt sind Sie, Sie haben es gesagt, der Dienstälteste. Was hatten sich in der Branche bei Lotto eigentlich in den letzten, müssen Sie mir nochmal helfen, von 20 Jahre, in den letzten 20 Jahren am meisten verändert?
Na gut, da könnte ich jetzt mit ein paar Plattitüden kommen, nämlich Digitalisierung. Das ist, glaube ich, ein ganz starker Punkt, aber ich möchte ein bisschen dahinter gucken. Ich glaube, was sich tatsächlich sehr viel stärker noch verändert hat, ist die Verankerung von Lotto in der Gesellschaft. Wir haben eine sehr große Bedeutung. Wir waren, als ich vor knapp 20 Jahren hierher gekommen bin, waren wir eben aber auch bei den Kunden eine Institution. Und ich glaube, das hat sich sehr stark verändert. Lotto ist überall verfügbar, aber es sind eben auch viele andere Spiele verfügbar. Und insofern müssen wir heute doch durchaus auch mehr um die Aufmerksamkeit unserer Kunden buhlen.
Lotto ist zwar auf der einen Seite, ich nenne es immer, ein sehr traditionelles Volksprodukt und auf der anderen Seite, also was jeder kennt, und auf der anderen Seite sind die Menschen, die für Lotto tätig sind, also nicht in den Annahmestellen, dazu kommen wir gleich noch, sondern in den Zentralen, ja doch eher sowas wie eine, naja, leben in so einer Blackbox. Wie sind denn Sie eigentlich in die Lottobranche gekommen?
Durch die Blackbox. Nein, in Berlin ist es tatsächlich so, dass schon seit vielen Jahrzehnten die Geschäftsführungs- oder in diesem Fall Vorstandspositionen, weil wir eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts sind, die Vorstandspositionen werden ausgeschrieben und dann über einen sogenannten Headhunter oder Personalvermittler wird dann rekrutiert und in einem geordneten Verfahren eine, wie nennt sich das im Amtsdeutsch so schön, Bestenauslese gefahren. So war es auch damals bei mir. Interessanterweise zunächst für eine andere Landeslotteriegesellschaft. Und im Laufe des Prozesses hat man dann erklärt, ich würde vielleicht doch noch besser nach Berlin passen, was ich damals noch nicht wusste. Und da hat mich dann dieser Personalvermittler vorgeschlagen und der damalige Verwaltungsrat hat das dann so übernommen und ich habe es gerne getan.
Bevor wir noch weiter zu Ihnen kommen, Herr Höltgemeier, würde ich nochmal gerne das Thema der Lotterien, der staatlichen Lotterien, natürlich nicht nur kurz streifen, nämlich das Gemeinwohlprinzip, das Lottoprinzip, so wie wir es nennen. Sehen Sie, dass sich die Frage der Notwendigkeit, dass sich die staatlichen Lotterien im Gemeinwohl engagieren, heute mehr oder weniger gegeben, wenn wir doch jetzt in einem Wettbewerbs-, in einem Glücksspielwettbewerbsmarkt sind, wo sich doch eigentlich alles eher um wirklich kommerzielle Plattformen dreht? Also ist das Gemeinwohlprinzip, das Lotto-Prinzip da überhaupt noch state of the art?
Ja, im Gegenteil. Es ist ja so, dass wir über das Gemeinwohlprinzip unsere Legitimation haben in bestimmten Dingen, die uns eben ausdrücklich vorbehalten sind. Aber vor allen Dingen zeigt sich ja sehr, sehr deutlich, dass die Kommerzialisierung zwar zu vordergründig sehr hohen Umsätzen, steigenden Umsätzen führt, aber natürlich nicht zu Abgaben, zu Steuern und Ähnlichem in gleicher Art und Weise. Das heißt, aus meiner Sicht läuft das, was da eingenommen wird, Spielern, ich will nicht sagen weggenommen wird, aber was Spieler in dieses kommerzielle Glücksspiel investieren und das, was dann der Allgemeinheit zurückgegeben wird, das läuft auseinander. Und je stärker, je intensiver der Wettbewerb ist, desto geringer werden die Margen, auf die dann eben Steuern oder Zweckabgaben erhoben werden können. Und wenn man das so viele Jahre beobachtet, dann stellt man fest, dass es zu Beginn einer Liberalisierungstendenz, eines Sportwetten, virtuelle Automatenspiele und, immer ganz tolle Berechnungen kommen, wie viel mehr an Einnahmen der Staat doch jetzt haben sollte. Und wenn man dann zurückguckt, dann gibt es eine verlässliche Quelle und das sind die Lotterien. Und das ist natürlich jetzt gerade unter Haushaltskonsolidierungsgesichtspunkten, die es ja überall gibt, ein ganz entscheidender Punkt, den man nicht außer Acht lassen darf.
Stütze ich natürlich total Ihre Aussage. Gleichwohl bleibe ich nochmal dabei. Wird es den staatlichen Lotteriegesellschaften nachhaltig gelingen, die Balance zu halten zwischen der gesellschaftspolitischen Verantwortung, wie Sie es eben beschrieben haben, und dem wirtschaftlichen Erfolg, den ein solches Unternehmen natürlich auch haben muss?
Ich glaube, mit Verlaub, die Frage ist insofern etwas falsch gestellt, als dass es den staatlichen Lotterien oder als dass den staatlichen Lotterien sehr viel gelingt. Also wir haben sehr erfolgreiche Online-Angebote. Wir sind die einzigen, die, oder nicht die einzigen, aber von wenigen, die eben auch terrestrisch vertreten sind und so weiter und so fort. Es ist eher das Problem der Regulierung, dass es da eben an die staatlichen besondere Anforderungen gestellt werden. Also wir sagen immer so ganz locker, wir müssen erstmal 100% in Ordnung sein, bevor man sich dann den teillegalen oder illegalen, teillegal gibt es ja eigentlich gar nicht, Angeboten widmet. Und da könnte ein Problem sein. Das habe ich in diesen letzten 20 Jahren schon mehrfach erlebt, dass es hieß, ihr dürft bestimmte Sachen nicht. Und erst nachdem Private in der Illegalität solche Sachen angeboten haben, sind sie auch den staatlichen dann genehmigt worden. Und das sorgt natürlich schon dafür, dass man ein bisschen den Eindruck gewinnen könnte, als ob die staatlichen Lotteriegesellschaften hinten dran wären. Sind sie nicht.
Ja, das wollte ich damit gar nicht sagen, aber ich glaube doch auch, es gehört zur Ehrlichkeit auch dazu, dass natürlich mit dem Monopol wir als staatliche Anbieter auch eine auch Vorteile genießen. Zum Beispiel, Sie sprachen es eben an, beim stationären Vertrieb, fürchten Sie als DKLB eine Liberalisierung im stationären Vertrieb, im Glücksspiel?
Also wir sind da in einer bisher sehr glücklichen Situation, dass nämlich im Land Berlin genau das bisher ausgeschlossen ist. Es gibt ja Länder, in denen das gar nicht so streng geregelt ist, aber im Land Berlin ist das so streng geregelt. Und ich glaube im Augenblick, oder ich sehe da im Augenblick auch keine tatsächliche Gefahr, weil die Geschäftsmodelle der neuen Mitbewerber, sowohl im Lotteriebereich als auch darüber hinaus, gehen immer weiter ins Digitale. Und wir stellen ja gerade fest, dass der Einzelhandel generell ein sehr schwieriges Pflaster ist. Insofern, glaube ich, gibt es im Moment nur geringes Bestreben, da etwas zu tun und zumindest in der Berliner Politik auch eine geringe Bereitschaft, da jetzt eine Liberalisierung anzustreben, weil wir doch ja auch eine regionale Bedeutung haben. Wir sprechen in Berlin von Kiezen und es sind ganz häufig Kiezläden, die sich dank der Lottogelder, dank der Lottoprovisionen überhaupt nur noch halten können.
Da haben Sie sicherlich in Berlin eine gewisse Besonderheit. Bei uns in Nordrhein-Westfalen sprechen wir zum Beispiel nicht eigentlich vom Lottobütchen. Aus Berlin weiß ich, tatsächlich sind es kleine Kiezläden. Eben im Intro wurde das beschrieben als sozialer, wenn ich das richtig mitbekommen habe, als auch sozialer Treffpunkt für den Kiez. Überhöhen Sie da nicht ein bisschen so eine Lottoannahmestelle in der Funktion?
Ich weiß, was Sie meinen. Und einmal vorausgeschickt, wir haben natürlich auch große Läden in Bahnhöfen, Tankstellen und so weiter und so fort. Aber tatsächlich haben wir, bin ja gebürtiger Westfale, haben wir eben auch das, was Sie Kioske oder ähnlich benennen, hier auch in Nennen des Kiezläden. Und ja, die Gefahr besteht, dass man das erhöht. Aber tatsächlich ist es so, dass wir hier mehr oder minder den Kiezläden die Miete bezahlen. Also im übertragenen Sinne durch die Provisionen. Und wir stellen immer wieder fest, wenn sich aufgrund von Abstandsregelungen etc. eine Genehmigung für einen Laden nicht mehr halten lässt oder weil in der Nähe eine Schule eröffnet wurde, dass dann dieser Laden geschlossen wird und es dann schwerer wird, sich zu versorgen. Es ist natürlich gerade auch in Berlin so, dass es sehr viele Alternativen gibt, aber man vertut sich, wenn man glaubt, dass ein Laden, der in 500 Meter Entfernung schließt, von einem Laden, der in 1000 Metern Entfernung ist, aufgefangen werden kann. Das sind für einzelne Bevölkerungsgruppen und Lottospieler sind ja auch nicht die allerjüngsten in der Regel, dass es durchaus eine Entfernung ist, die es schwieriger macht. Also insofern sollten wir das nicht überhöhen, aber auch nicht leichtgläubig aufgeben.
Ist dann das Thema Digitalisierung des Vertriebes für Sie eher zweitrangig oder ist das ein ausgewogenes Verhältnis auch für die Zukunft zwischen dem stationären Verkauf und dem Angebot über Digitales?
Der Vertrieb ist also überhaupt nicht zweitrangig, also der terrestrische, wie wir nennen, Vertrieb ist nicht zweitrangig. Natürlich hat man im Moment einen starken Blick auf den digitalen Teil, auf die digitalen Absatzkanäle. Aber ich sage andersrum, unser Alleinstellungsmerkmal ist genau dieser Mix, den digitale Firmen ja gerade noch suchen und wo sie eben gerade auch sehr häufig Probleme haben. Insofern denke ich, sollten wir dieses Alleinstellungsmerkmal nicht leichthin aufgeben, sondern wir sollten einen Mix finden. Und genau deshalb ist die Digitalisierung des Vertriebs eben nicht nur eine Übertragung von Transaktionen in einen digitalen Kanal. Also ich werde den Herrn Weber, wenn er dann mal in Berlin ist, nicht motivieren, nur über die Berliner App zu spielen. Aber es ist eben so, dass ich schon davon ausgehe, und wir sind gerade dabei, ein neues System gemeinsam mit einem Partner zu entwickeln, dass ich schon davon ausgehe, dass in einigen Jahren quasi über die Kanäle hinweg ein einheitliches Erlebnis haben und wenn sie mal online spielen und mal in der Annahmestelle spielen, dass sie das entweder online oder in der Annahmestelle auch nachvollziehen können. Und wenn dann, jetzt ist der Herr Weber kein Berliner, deshalb darf er nicht so ohne weiteres online in Berlin spielen, aber nehmen wir mal an, er würde umziehen, dann erwarte ich schon eine Situation, wo ich sage oder wo ich mir vorstelle, dass sie irgendwas von einem Jackpot hören oder ihnen ist eine schwarze Katze oder ein Schornsteinfeger begegnet und sie denken, jetzt möchte ich gerade mal spielen. Dann gucken sie sich um, sehen einen Laden, dann gehen sie dahin und werden als Herr Weber begrüßt. Oder sie sehen keinen Laden, greifen in die Tasche, holen ihr Mobiltelefon raus und spielen über die App und werden da als Herr Weber begrüßt. Also ich glaube, das läuft zusammen. Da haben wir schon einige Aktivitäten gestartet. Und deshalb, ich bleib dabei, ich gehöre nicht zu denen, die den terrestrischen Vertrieb abschreiben, sondern ich glaube, er unterscheidet uns gerade. Denn was ganz spannend ist, wenn jemand im Online ein Problem hat, dann kommt er immer wieder in den Laden. Weil dann möchte er auch irgendwie irgendwann nicht mehr nur ein Callcenter anrufen, sondern dann möchte er mit jemandem über dieses Problem sprechen. Oder wenn er eine Beratung braucht, die kriegt er dann professionell im Laden.
Mhm. Ja, ich glaube, damit treffen Sie auch die Erwartungshaltung der Kundinnen und Kunden. Ich selbst bin natürlich ein bisschen enttäuscht, dass schlicht über die simple Registrierung man mich erkennt. Ich hatte immer gehofft, bekannt aus Funk und Fernsehen und deswegen. Aber es geht.
Aus Datenschutzgründen erkläre ich jetzt nicht, dass wir überall eine Kamera aufhängen, um den Herrn Weber zu identifizieren.
Sehr gut. Neben dem Schönen bietet die Digitalisierung, da will ich nochmal kurz drauf verweilen, ja natürlich auch Gefahren. Denn das illegale Angebot, und das wissen viele ja gar nicht, existiert eben auch im Lotteriebereich. Und da ist es eben, da ist sozusagen der Angriffsweg der illegale Vertrieb. Nun kommt das Ganze ja nicht aus Deutschland, sondern international. Und da habe ich mit Ihnen natürlich heute einen Gast, der einige Jahre der EL-Vorstand, das sind die European Lotteries, und vielleicht können Sie den Zuhörern und Zuhörern noch mal so ein bisschen erklären, worin da eigentlich die Gefahr liegt bei dem illegalen, vermeintlichen Lotterieangebot.
Ja, habe ich jetzt eine Stunde oder zwei Stunden Zeit, das auszuführen?
Nein, der Erfahrenste kann das in drei Sätzen und so knackig, dass keiner mehr auf diese illegalen Angebote reinfällt.
Jetzt ist der Druck aber hoch. Nein, ich möchte auf drei Dinge eingehen. Tatsächlich in der Kürze. Erstens, Sie haben natürlich beim ausländischen Angebot im Falle sowohl des hohen Gewinns als auch irgendwelcher Unregelmäßigkeiten große Probleme, überhaupt in dieses, also mit diesem Unternehmen in Kontakt zu treten, ihre Rechte durchzusetzen. Das wird kaschiert, indem eben deutsche Webseiten suggerieren, dass das Unternehmen in Deutschland tätig ist und lizenziert ist. Aber das ist eben nicht so. Nummer zwei ist auch die Frage der sozialen Kontrolle. Das heißt, wenn Sie im Ausland sitzen, dann ist es natürlich ganz leicht, einem Kunden so viel Geld wie eben möglich aus der Tasche zu ziehen, weil dieses Geld ist in Deutschland oder in dem jeweiligen Bundesland dann weg. Aber es fließt ganz woanders hin. Und das nenne ich immer eine verschobene soziale Last. Das heißt, in dem Umfeld, in dem gespielt wird, sollte, und das Gemeinwohlprinzip haben Sie ja genannt, sollte dann tatsächlich auch das Geld wieder verwendet werden, um dafür entsprechenden Ausgleich zu sorgen. Ja, und last but not least führt das natürlich dazu, dass wir auch, was Steuern und andere Abgaben angeht, mit illegalen Anbietern die Problematik haben, dass die Steuern gar nicht hier entrichtet werden, dass die Steuern möglicherweise international auch viel niedriger sind und dass dann eben das gesparte Geld wiederum in Marketing gesteckt wird, um Kunden zu einem übermäßigen Spiel zu motivieren. Also das sind so drei Aspekte, die im illegalen Spiel sehr gefährlich sind.
Warum kriegt der Staat das illegale Zweitlotterieangebot nicht so richtig in den Griff? Haben Sie dafür eine Erklärung?
Ja, eine Erklärung, wenn ich die hätte, dann könnte ich vielleicht besser noch Unterstützung leisten, um es in den Griff zu kriegen. Nein, wir tun da schon viel. Ich glaube, so dumm das leider ist, das ist auf der einen Seite dem digitalen Modell per se geschuldet. Es ist so einfach, eine Website aufzusetzen, und wenn sie dann auch in irgendeiner Form mal bekämpft würde oder auch gesperrt würde, dann eben auf eine andere Website umzuswitchen, dass da schlicht die Behörden Probleme haben, dem nachzukommen. Das Zweite, und da bin ich zwiegespalten, ich bin ein großer Verfechter unseres Rechtsstaats. Ich freue mich, dass ich in einem Rechtsstaat lebe, dass ich meine Rechte durchsetzen kann. Das sorgt aber in diesem Fall eben dafür, dass derjenige oder diejenigen, die auch andere Absichten haben, diesen Rechtsstaat in Teilen auch missbrauchen können. Und wenn man sich das anschaut über diese letzten 2 Jahrzehnte, dann ist es immer so gewesen, dass es ein Vorlaufen gab, dass dann der Staat reagiert hat, dass er Staatsverträge angepasst hat, dass er zum Beispiel die gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder gegründet hat, um einheitlich eben gegen illegale Angebote vorzugehen. Dass es aber eben jeweils Tage dauert, bis ein neues Angebot da ist, und Jahre, bis dann die Illegalität so weit festgestellt ist, dass es bekämpft werden kann. Ein Punkt, wo wir jetzt ja noch weiterkämpfen, ist die Frage des IP-Blocking, wo es dann immer heißt, naja, man kann sowas umgehen. Also wenn eine illegale Seite entdeckt ist und rechtlich klar ist, dass sie illegal ist, dann könnte man sie ja blockieren. Dann sagen wiederum diejenigen, die es ein bisschen besser mit den illegalen Angeboten meinen, naja, das kann man auch umgehen. Aber ich sage mal, der normale Lottospieler, die normale Lottospielerin würde dann eben eine solche Seite nicht mehr aufsuchen und sich irgendwie auf einen Umweg begeben. Also wir sind da schon weiter, aber wir erleben im Moment eine sehr dynamische Digitalisierung und einen Rechtsstaat, der da leider, und das geht ja nicht nur im Glücksspiel so, es geht ja in sozialen Medien und, sehr, sehr weit, dass da der Rechtsstaat zwar hinterher ist, aber nie so schnell wie derjenige oder diejenigen, die versuchen, die Lücken oder die Verzögerungen im Rechtsstaat auszunutzen.
Ja, ein bisschen ähnliche Situation hatten wir auch vor einem Monat hier in der Vorausgabe von Spielstudio, dass der Staat zum Beispiel auch bei der Medienkompetenz, beim Medienkompetenzausbau bei Kindern und Jugendlichen gar nicht so schnell hinterherkommen kann, wie sich die Angebote dort entsprechend entwickeln. Das ist auch jetzt für mich ein bisschen Stichwort. Lieber Herr Höltgemeier, Lotto ist national, Sie haben das eben beschrieben. Sie waren Präsident der European State Lottery, sind Ehrenpräsident, wenn ich mich richtig erinnere.
Immer noch also, nicht rausgeworfen, ja.
Okay. warum muss es eigentlich dann die European Lotteries geben, wenn das doch alles ganz national ist? Und was haben Sie aus Ihren Vorsitzjahren da mitgenommen, was für Deutschland, für Sie auch hier in Berlin wichtig ist?
Ja, es schließt sich direkt an das an, was wir eben besprochen haben. Also, dass es heute national ist, das war lange Jahre umkämpft. Ich will nicht sagen umstritten, aber umkämpft. Wir haben das sogenannte Subsidiaritätsprinzip. Und dafür habe ich tatsächlich quasi die ganzen 8 Jahre meiner Präsidentschaft für gekämpft, weil es natürlich in einem Europa, wie wir es heute haben, und wir sind, glaube ich, beide auch begeisterte Europäer, oder
absolut,
alle auch begeisterte Europäer, in einem solchen Europa, wie wir es haben, muss man natürlich schon auch begründen, warum bestimmte Dinge dann doch national gelöst werden müssen. Und da ist es eben jetzt auch tatsächlich so, wir haben ja in der Regel solche zum Beispiel illegalen Angebote aus Malta oder Gibraltar. Diese Staaten haben einen sehr geringen Binnenmarkt, aber sie können eben sehr viel Geld aus größeren, aus anderen Staaten abziehen. Und sie können deshalb zum Beispiel die Standards für Spieler- und Jugendschutz drastisch senken, weil sie ja selbst kaum betroffen wären und umso mehr Geld einnehmen würden. Hier ist man zu dem Schluss gekommen, richtigerweise zu dem Schluss gekommen, dass eine staatliche Regulierung, in Deutschland geht es ja sogar noch einen halben Schritt weiter in der föderalen Struktur, eben eine Regulierung hier auch auf Bundeslandebene unter einem gemeinsamen Staatsvertrag insofern optimal ist, als dass die Bedingungen in Berlin eben möglicherweise andere sind als im schönen Münster.
Herr Oetkemeyer, gibt es aus Ihrer Erfahrung im europäischen Ausland, in den Nachbarländern, ich nenne es mal bessere Lotteriemodelle, als wir es hier haben? Oder gibt es da etwas, was wir uns in Deutschland noch abgucken könnten, wo Sie sagen, so eine Situation könnten wir hier auch gut gebrauchen? Oder sind wir da schon top?
Klein, so vermessen möchte ich nicht sein, dass wir sagen, wir sind top. An der einen oder anderen Stelle sorgt das föderale Prinzip dafür, dass es eben, also zusammen mit dem Rechtsstaatsprinzip, was ich ja eben schon erwähnt habe, dass wir durchaus mal ein bisschen länger brauchen, um uns auf eine Lösung zu einigen. Da sind andere Staaten, die eben unter einer einheitlichen Gesetzgebung sind, ein bisschen besser dran und ein bisschen schneller. Aber tatsächlich, lieber Herr Weber, gibt es kein Modell, was sich bisher komplett durchgesetzt hätte. Wir haben in den skandinavischen Ländern, auf die ich jetzt mal gucken möchte, mit Dänemark zum Beispiel, einen Staat, der sehr früh in die Liberalisierung gegangen ist, also vor anderen gesagt hat, ich überlasse mehr dem Markt und weniger einem Monopol oder monopolisierten Anbieter. Und wir haben andere wie die Finnen, die sich und die Norweger, die sich sehr auf das Monopol über alle Glücksspielbereiche konzentriert haben. Also in Deutschland beispielsweise waren ja die Spielautomaten noch nie im staatlichen Monopol, lange Jahre nicht mal im Glücksspielbereich organisiert. Und in Finnland waren die eben von Veikkaus, der finnischen Lotterie oder finnischen Glücksspielunternehmen, staatlichen Glücksspielunternehmen, mit angeboten worden. Und wir erleben jetzt, dass keines dieser Modelle sich so durchsetzt, dass man einfach sagt, liebe Bundesregierung, guck dahin, übernimm das, das passt. Die Dänen merken, dass sie etwas zu weit gegangen sind und schrauben jetzt in Teilen wieder zurück. Während die Finnen merken, dass auch ihr enges Korsett innerhalb des Monopols sie nicht vor illegalem Wettbewerb schützt. Und sie überlegen jetzt, inwieweit sie da an der einen oder anderen Stelle Dinge zulassen, die sie bisher nicht zugelassen haben, die es aber gleichwohl im Markt gibt. Insofern, um Ihre Frage leider zu beantworten, oder muss ich Ihre Frage leider so beantworten, dass ich sage, es gibt nicht das Modell, was optimal ist. Es gibt Modelle, die sind etwas stringenter. Ich bevorzuge die. Aber ich glaube, da haben wir eben durch unsere föderale Struktur dann nochmal eine extra Runde zu drehen.
Mhm. Ja, ist gut nachvollziehbar. Dann hätte sich wahrscheinlich auch schon, wenn es das eine Modell geben würde, dieses in den letzten Jahren in irgendeiner Form durchgesetzt. Herr Oetkemeyer, zu den Nachteilen, wenn man einen Überraschungsgast hat, gehört, dass man sich auf diesen gar nicht vorbereiten kann. Wenn ich eben das richtig gehört habe, fiel im Intro das Stichwort Podcast. Sie haben auch ein, richtig gehört. Sie haben auch einen Podcast oder sind Teil eines Podcasts? Erzählen Sie doch mal.
Na gut, das überhöhen Sie jetzt etwas. Wir als DKLB haben auch einen Podcast, wo wir ähnlich wie Sie mit einem anderen Prinzip, also wir machen es nicht mit Überraschungsgästen, sondern angekündigt, verschiedene Themen besprechen. Und da bin ich eben das ein oder andere Mal auch. Aber das ist nicht mein Podcast, sondern der wird hier aus dem Kollegenkreis heraus betrieben. Und da ergibt es sich, dass eben nicht der Überraschungsgast, aber der Gast auch mal Oetkemeyer heißt und sich zu bestimmten Dingen äußert.
Sehr gut. Ich bin stolz, es gibt ein Bruderformat für das Spielstudio. lieber Oetkemeyer, ich weiß, dass in Berlin Sie ja ein etwas besonderes Prinzip haben, dass nämlich Lotteriegelder letztendlich dem Gemeinwohl über eine besondere Struktur, nämlich über eine Stiftung, wieder der Allgemeinheit zugutekommen. Und da kann man dann eben auch ganz konkrete Förderprojekte benennen. Nun sind Sie 20 Jahre dabei. Können Sie sagen, welches so Ihre 2, 3 Förderprojekte waren, die Sie ja, glaube ich, dann auch vorgeschlagen oder die vorgeschlagen wurden und dann das entschieden wurde, die Ihnen besonders am Herzen liegen?
Ja, also es sind natürlich im Laufe der 20 Jahre so viele, dass es sehr schwierig ist. Und ich möchte an einer Stelle kurz korrigieren, wir schlagen nicht vor, sondern man stellt einen Antrag. Man stellt einen Antrag, der muss bestimmte Formalien erfüllen. Und dann wird er vom Stiftungsrat unter dem Vorsitz des regierenden Bürgermeisters beschieden. Also da ist meine Rolle als Vorstand auch der Stiftung nicht die, dass ich hier sagen kann, oh, das eine gefällt mir besser als das andere.
Alles ganz compliant.
Das sowieso auch sehr compliant. Ich meine nur, man könnte es, glaube ich, auch mit Vorschlägen compliant gestalten, aber hier ist es so, dass man eben Anträge an uns richtet und die werden nach klaren Kriterien beschieden. Es gibt so 2, 3 Highlights, aber die werden der Sache nur halb gerecht.
Trotzdem interessieren sie uns.
Ja, also man erinnert sich an ein Fußballmärchen.
Ja, aber ja.
Ja, und zwar nicht das letzte in Südamerika, sondern das hier. Und das wäre in Berlin ohne Lottogelder nicht möglich gewesen. Da hatte ich also tatsächlich, war ich noch nicht so lange dabei. Und da war es eben tatsächlich so, dass das, was wir als Fußballmärchen nach außen wahrgenommen haben, eben ganz wesentlich über Lottogelder ermöglicht wurde und auch toll angekommen ist. Ein zweiter Aspekt, den ich immer wieder besonders spannend finde, der nach außen quasi gar nicht durchdringt, aber der, wo ich jedes Jahr denke, oh, jetzt kommt Weihnachten. Wir haben einen festen Betrag, den wir jedes Jahr für eine Weihnachtsfeier und kleine Weihnachtsgeschenke mit bedürftigen Personen in verschiedenen Bezirken reservieren, wo wir also hingehen und sagen, essen, trinken, kleines Geschenk. Da kehrt man so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück, weil da merkt man, dass man mit einem im Vergleich geringen Beitrag doch relativ viel erreichen kann. Und dann kommen wir auch teilweise in Projekte, die ganz, ganz klein sind, wo sich fast nicht lohnt, überhaupt da die Maschinerie der Lottogelder anzuschmeißen, aber die wir trotzdem dann auch sehr gerne machen. Wir haben beispielsweise bei den Stolperstein-Projekten unterstützt und wir haben hier ja sehr viel Kultur und überbrücken da. Und ganz aktuell kann ich sagen, letzten Freitag hatten wir eine solche Stiftungsratssitzung. Ich weiß nicht, ob Sie sich an die Verhüllung des Reichstags durch Christo erinnern.
Das ja, da war ich sogar hier.
Ja, und jetzt gibt es 30 Jahre später in Anführungsstrichen ein Revival, aber natürlich digital. Das heißt, wir haben gerade letzte Woche entschieden, dass demnächst eine Projektion auf einer Seite des Reichstags diese Verhüllung wieder ins Gedächtnis ruft. Und das, finde ich, sind auch immer sehr tolle Projekte, die da dann eben auch eine entsprechende Wirkung haben. Aber das wirklich Spannende ist dieser Mix sozial, wie ich eben sagte, die Geschenke zu Weihnachten genauso wie kulturell, genauso wie Sport. Das ist schon toll und das macht hier auch sehr, sehr viel aus, dass man sieht, wo das Geld hingeht. Ich war auch mal jünger, ja, aber vor allen Dingen, als meine Kinder jünger waren, da konnte ich hier und bin ich durch Berlin gefahren und habe gesagt, da hat der Papa was gemacht. Und da im Zoo hat der Papa das Rhinoceros mit unterstützt und so weiter und so fort. Und das macht einfach sehr viel Spaß, wenn man sieht, dass so etwas hier in der Stadt landet.
Haben Sie mich total abgeholt, Herr Hüttgemeier, muss ich sagen, mit allen Beispielen in der Breite. Meine letzte Frage bezieht sich natürlich auf das, was noch kommt, nämlich auf Ihr, Sie sprachen es eben an, 20. Jubiläum als Vorstand der Deutschen Klassenlotterie Berlin. Gibt es da ein großes Feuerwerk in der Brandenburgischen Straße?
Ja, ich glaube, das gibt's, wenn ich dann mal nicht mehr vor. Nein, Spaß beiseite. Also ich glaube, so etwas zu feiern, also ich halte nicht so viel davon, so etwas zu feiern. weil ich denke, dass wir hier alle einen tollen Job machen. Es sind eben in der Zeit viele neue Kolleginnen und Kollegen dazu gekommen, die jetzt zwar noch nicht so lange dabei sind, aber ihren Beitrag auch leisten. Insofern, also wenn Sie das, natürlich hatte ich das im Kopf, aber wenn das im Intro nicht aufgekommen wäre, dann hätte ich jetzt nicht auf dieses Jubiläum hingewiesen. Vielleicht fragen Sie mich in 5 Jahren nochmal, bei 25, da könnte ich dann altersmilde werden und einem kleinen Feuerwerk zustimmen. Schauen wir mal.
Das werde ich tun. Ich werde das zumindest im Kopf halten und dann werde ich gleich auch noch etwas für die Legendenbildung tun. Nämlich, wenn ich nochmal beschreibe, wer heute unser Gast war. Lieber Herr Oelkemeyer, ich kann nur vielen Dank sagen für das Gespräch, für den spannenden Einblick, die Sie gegeben haben in die deutsche und internationale Lotterielandschaft. Auch wenn ich selber schon jetzt 15 Jahre in der Lottowelt arbeite, ist es ein Gespräch, wo man immer noch dazulernen kann.
Ich danke Ihnen sehr herzlich.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Hans-Jörg Oelkemeyer, er ist Vorstand der Deutschen Klassenlotterie in Berlin und das seit 2005. Außerdem war er von 2015 bis 2023, nämlich 8 Jahre lang, Präsident der European Lotteries. Er ist so ein bisschen was, das sage ich jetzt mit Augenzwinkern, wie der Vater des Sommermärchens und der Christo-Reichstags-Verhüllung, wofür es nochmal ein Revival gibt. Er spielt selbst ein bisschen Lotto, aber noch lieber Gesellschaftsspiele und hat dann also auch eine sehr professionelle und gesunde Distanz zu Glücksspiel insgesamt. Sie konnten wunderbar anschaulich erklären, wie Lotterieeinnahmen in Berlin für soziale, für kulturelle Projekte eingesetzt werden und auch, dass sie Wirkung erzeugen, dass diese Förderung also aus den staatlichen Lotterien etwas bringt. Und danke für Ihren Einblick der internationalen Vernetzung und die Vergleiche der Lotteriemodelle oder der gesellschaftlichen Rolle, die Lotto eben auch in anderen Staaten spielt. Das war die 35. Folge von Spielstudio, einem der Podcasts aus der Glücksspielbranche, nämlich dem vom Westlotto. Wie wir gehört haben, gibt es noch andere. Ich danke Ihnen allen fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge wieder, wenn dann richtig Hochsommer ist. Bis dahin sage ich wie immer Glück auf!